SR Kultur. Religion und Welt.
Heute mit Matthias Alexander Schmidt. Herzlich willkommen dazu. Vielleicht haben Sie auch schon mal einen Präventionskurs mitgemacht oder eine Schulung zur Prävention sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz, im Ehrenamt, im Sportverein oder auch in Ihrer Kirchengemeinde. Bei solchen Kursen geht es oft darum, bestimmte Verhaltensweisen als Übergriffe oder Grenzverletzungen einordnen zu lernen, aber auch Missbrauchstäterstrategien zu verstehen und Betroffene von schwerer sexualisierter Gewalt als Missbrauchsopfer zu erkennen, sich bei Verdachtsfällen richtig zu verhalten. Dann ist es aber oft schon zu spät. Müsste wirksamer Opferschutz nicht auch potenziellen Tätern ermöglichen, sich zu offenbaren und ihnen Hilfen anbieten, bevor sie überhaupt erstmals oder erneut zu Tätern werden? In den Kirchen in Deutschland sucht man Täterberatungsangebote wie das Therapieprojekt Kein Täter werden der Berliner Charité bisher vergeblich. Die katholische Kirche im Kanton Zürich bietet nun seit neuestem eine für ihre Mitarbeitenden kostenlose Sprechstunde für psychische und sexuelle Gesundheit an, finanziert von der Kirche. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Nicole Freudiger, Religionsredakteurin beim SRF, dem Schweizer Radio und Fernsehen. Ich grüße Sie, Frau Freudiger. Hallo.
Guten Tag nach Deutschland.
Was erhofft sich die Schweizer Kirche von dieser Sprechstunde gegen sexuellen Missbrauch?
Ja, es ist eben, wie Sie schon angedeutet haben, eine Präventionsmaßnahme, und zwar die erste hier in der Schweiz, die mögliche Täter und Täterinnen ins Zentrum stellt. Das Angebot soll ihnen helfen, mit persönlichen Problemen umzugehen, die dann zu sexuellen Übergriffen führen könnten, wenn sie nicht angegangen werden. Weil es gibt Forschung zu Übergriffen auf Minderjährige, und das sind ja die meisten Fälle im Kontext der Kirche. Und diese Forschung zeigt, dass Übergriffen oft keine pädosexuelle Neigung zugrunde liegt, sondern dass einfach andere Bedürfnisse nicht gestillt werden können. Die zuständige Psychotherapeutin hat an der Medienkonferenz hier in Zürich von Beziehungswünschen gesprochen, die möglichen Täter, Täterinnen nicht ausleben können, was dann zu Einsamkeit führt und zu Depressionen, oder die möglichen Täter hadern mit der Tabuisierung von Homosexualität, von Masturbation, von Pornografie. Und das sind eben Themen, die die Betroffenen kaum in einer Supervision innerhalb der katholischen Kirche ansprechen. Da braucht es dieses unabhängige Angebot, das jetzt zur Verfügung gestellt wird.
Sie sprechen von Übergriffen. Diese begriffliche Differenzierung scheint mir wichtig. Nicht jeder Übergriff, nicht jede Grenzverletzung ist ja gleich eine Missbrauchstat. Missbrauch, das sind ja schwere, systematisch geplante Verbrechen an Kindern und Jugendlichen meistens. Aber in der Kirche ist so der Eindruck, gibt es manchmal die Tendenz, auch übergriffiges, grenzverletzendes Verhalten in den begrifflichen großen Topf Missbrauch zu werfen. Wie schätzen Sie denn die Gefahr der Stigmatisierung ein bei solch einer Sprechstunde? Also wer wird so eine Sprechstunde aufsuchen, wenn womöglich der Eindruck entsteht, dass es im Grunde ja eine Therapie für Missbrauchstäter mit pädosexuellen Neigungen, mit Vorlieben für Kinder?
Ja, ich glaube, das wird eben genau die ganz große Herausforderung. Die Beratung, die wird ja durchgeführt von Expertinnen und Experten der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Das sind dieselben Leute, die auch verantwortlich sind für eine anonyme Sprechstunde für Menschen eben mit pädosexuellen Neigungen. Und ich denke schon, das kann abschrecken, weil nur weil ich homosexuell bin und bei der Kirche arbeite und das nicht zusammenkriege, will ich ja nicht in die Therapie wegen pädosexueller Neigungen. Also da müssen die Verantwortlichen wirklich sehr gut arbeiten bei der Kommunikation, wenn sie das Angebot bekannt machen, weil sie ja eben durchaus die ansprechen wollen, die potenzielle Täter sind. Also ich denke, das ist eine Gratwanderung. Und wenn ich jetzt den Flyer anschaue, der schon präsentiert wurde diese Woche, dann sehe ich da steht nichts von pädosexuellen Neigungen, sondern da ist von psychischer und seelischer Gesundheit die Rede.
Nun ist das ja ein von der katholischen Kirche bezahltes Angebot, also für die Mitarbeitenden von ihrem Dienstherrn bezahlt. Wie steht es da um die Anonymität dieser Beratungen? Kommt da das Seelsorgegeheimnis zum Tragen, auch wenn mögliche Straftaten dann zur Sprache kommen?
Nein, mit dem Seelsorgegeheimnis hat es nichts zu tun. Die Anonymität, die ist aber garantiert gegenüber der Kirche. Das steht so im Vertrag. Die Verantwortlichen der Psychiatrischen Universitätsklinik betonen aber auch, dass sie bei der akuten Gefährdung die Staatsanwaltschaft einschalten. Also das geht nicht an die Kirche, sondern das geht an die staatlichen Stellen. Und dafür gäbe es auch ganz klare Regeln. Und das werde denjenigen, die das Angebot in Anspruch nehmen, auch mitgeteilt, aber eben keine Meldung an die katholische Kirche, die Arbeitgeberin. Nun haben die Verantwortlichen der psychiatrischen Uniklinik an der Medienkonferenz von den Erfahrungen erzählt, die sie schon haben, eben mit dieser bereits bestehenden Beratungsstelle für Menschen mit pädosexuellen Neigungen. Und da zeige sich, sagen sie, dass die, die sich melden, ein gewisses Problembewusstsein schon mitbringen, dass sie eben genau nicht zu Tätern werden wollen. Und das dürfte bei dieser neuen Anlaufstelle ähnlich sein.
Was wird denn da in den Beratungsgesprächen thematisiert werden und wer wird diese Sprechstunde aufsuchen?
Das muss ich jetzt zeigen. Die Themen bringen diejenigen, die sie aufsuchen, selbst mit. Aber die Leiterin der neuen Beratungsstelle, die hat schon erzählt, dass sie vereinzelt Fälle schon hatten. Personen mit, wie sie selbst sagt, sehr religiösem Hintergrund. Und da gäbe es einen wertvollen Austausch über, auch das ein Zitat, gewisses Schwarz-Weiß-Denken, das problematisch sein könne. Ich denke, in dieser Sprechstunde werden Tabus zur Sprache kommen, die ich schon erwähnt habe, also eben Umgang mit Homosexualität, Masturbation, Pornografie und auch welche Folgen die haben für die psychische und sexuelle Gesundheit. Da kann es also auch sein, dass dann in der Therapie rauskommt, dass man hinter einer traditionellen Sexualmoral nicht mehr stehen kann, der römisch-katholischen Kirche, dass man zum Beispiel zu seiner eigenen Homosexualität stehen will, stehen muss für die psychische Gesundheit. Und dafür gibt es gerade in der katholischen Kirche im Kanton Zürich durchaus auch Raum.
Wenn man hinter der traditionellen Sexualmoral der Kirche nicht mehr stehen kann oder zu seiner eigenen Sexualität, Homosexualität stehen möchte, das sind ja im Grunde Symptome, die ursächlich aber in der kirchlichen Lehre begründet liegen, also nicht in der Psyche der Mitarbeitenden. Therapiert man da gewissermaßen dann die Symptome, statt die Ursachen anzugehen?
Das würde ich so sagen, und das ist ein gemeinsamer Nenner von ganz vielen Maßnahmen der römisch-katholischen Kirche hier in der Schweiz. In diesem speziellen Fall jetzt hilft man potenziellen Tätern, mit der Zerrissenheit umzugehen, die ihnen die römisch-katholische Lehre zum Teil aufzwingt. Das ist auch gut so und das heißt, es ist auch richtig so. Das hilft eben, sexualisierte Gewalt zu verhindern, aber das ändert eben nicht die römisch-katholische Lehre, die eben Ursache sein kann, wie Sie schon gesagt haben, dass jemand seine Sexualität nicht ausleben kann oder nicht zu seiner Identität stehen kann und das eben psychisch krank machen kann.
Jetzt ist das ein Angebot ausdrücklich für die, ich sage es jetzt mal ganz systemisch zugespitzt, für die TäterInnenseite, also um Übergriffe, Grenzverletzungen, eventuell auch Missbrauchstaten auf Seiten der potenziellen oder der tatsächlichen TäterInnen zu verhindern oder erneute Taten zu verhindern. Was halten denn die Opfer bzw. die betroffenen Vertretenden davon?
Sie begrüßen es sehr. Sie sagen, dass alles unternommen werden müsse, um Missbrauch zu verhindern und dass da eben die Täterseite auch dazugehöre. Sie kritisieren aber auch, dass die Symptombekämpfung da im Vordergrund steht. Aber sie sagen eben, man müsse so lange, bis sich an den Ursachen etwas ändere, immer die Symptome bekämpfen. Sie fordern auch, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der römisch-katholischen Kirche Zugang zu diesem Angebot haben sollen. Zurzeit ist es ja so, dass das ein Pilotprojekt ist, nur für den Kanton Zürich. Und dann äußern die Betroffenen auch die Hoffnung, dass das Angebot dann tatsächlich auch genutzt wird.
Die katholische Kirche im Kanton Zürich hat für ihre Mitarbeitenden eine kostenlose Sprechstunde für psychische und sexuelle Gesundheit eingerichtet, unter anderem als Präventionsmaßnahme gegen sexuellen Missbrauch. Analysen und Einschätzungen dazu waren das von meiner Kollegin Nicole Freudiger, Religionsredakteurin beim SRF, dem Schweizer Radio und Fernsehen. Einen ganz recht herzlichen Dank nach Zürich, Frau Freudiger.
Vielen Dank fürs Interesse.
Und wir kommen in Religion und Welt noch zu einem anderen Thema. Sie haben das vielleicht auch gelesen. Ab dem Geburtsjahrgang 2008 könnten künftig junge Männer für eine neue Wehrpflicht herangezogen werden. Vielleicht haben Sie ja auch gedacht, okay, das betrifft ja womöglich meinen Sohn. Also was bedeutet das für uns alle als Familien, als Gesellschaft, als Christinnen und Christen? Der evangelische Militärpfarrer Karl Martin Unrath hat sich für die Einführung des Wehrdienstes ausgesprochen. Das Jesuswort, wenn einer dich auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin, das könne man beherzigen und trotzdem für die Wehrpflicht sein, sagte er auf SR Kultur.
Unbedingt, würde ich sagen. Dieser Satz ist hochinteressant. Sie können ja mal versuchen, sich selbst auf die rechte Backe zu schlagen oder sich von jemandem auf die rechte Wange schlagen zu lassen. Dann werden Sie feststellen, dass das mit rechts eigentlich nicht geht. Man müsste die linke Hand nehmen. Das geht natürlich nicht, weil die linke Hand die unreine Hand war im Orient. Das heißt, man müsste den Handrücken der rechten Hand nehmen. Das aber war der Schlag eines hohen Offiziers gegenüber einem gemeinen Soldaten oder des Herrn gegenüber dem Sklaven. Also ein Schlag, gegen den man sich nicht wehren kann, weil das Machtgefälle so groß ist, dass das bedeuten würde, dass man erledigt ist. Und dann die andere Wange hinzuhalten, ist ein Akt des Widerstands, was übrigens Jesus an der Stelle auch sagt deutlich. Da geht es nämlich weiter, so werdet ihr glühende Kohlen auf sein Haupt häufen. Das heißt, ihr stellt ihn öffentlich moralisch ins Unrecht. Auch das ist eine Form von Widerstand. Also diesen Satz so, als wir klären alles im Stuhlkreis oder so, auszulegen, glaube ich, wäre nicht richtig.
Als junger Mann war der heutige Militärpfarrer für die einseitige Abrüstung und für die Abschaffung des Wehrdienstes, hat Zivildienst geleistet. Die Überzeugung, die dahinter stand, hält er heute für naiv.
Dass nämlich die demonstrative Wehrlosigkeit der einen alle anderen immer notwendigerweise friedfertig machen müsste, das ist ganz offensichtlich nicht so. Dass alle Einsatz für Frieden, dass alle diplomatischen Bemühungen um Frieden natürlich ihr volles Recht haben und notwendig sind, steht ja völlig außer Frage. Was uns, glaube ich, jahrzehntelang den Frieden beschert hat, war eben nicht einseitige Abrüstung, sondern das Konzept der Abschreckung. Und das ist dann auch das Thema des Wehrdienstes. Ich glaube schon, wir müssen einfach wieder so stark werden, dass wir glaubwürdig abschrecken können, nicht um kämpfen zu müssen, sondern um nicht kämpfen zu müssen, um den Frieden zu bewahren.
Junge Menschen zeigen einerseits Verständnis für die Brisanz der Lage, andererseits finden aber viele auch ungerecht, dass man ihnen gewissermaßen ein Jahr klaut. So sehen es zumindest manche. Junge Leute hätten sowieso zu viel zu schultern mit Corona, Klima und anderen Krisen. Vor diesem Hintergrund, meint Militärpfarrer Karl-Martin Unrath, könnte die Einführung einer Wehrpflicht oder besser noch einer allgemeinen Dienstpflicht, wie er sagt, eine gute Möglichkeit sein, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken.
Ich verstehe die jungen Leute, dass sie sagen, wir wollen nicht einfach ein Jahr hergeben. Als ich 18 Monate lang eingezogen wurde, war ich auch nicht scharf drauf. Wenn ich freiwillig hätte entscheiden können, hätte ich es vermutlich eher nicht getan. Ich glaube andererseits, dass es übergeordnete Ziele gibt, die diesen Eingriff in die persönliche Freiheit, und das ist es ja ohne Frage, auch rechtfertigen. Das haben wir ja in anderen Teilen unserer Gesellschaft auch, dass persönliche Freiheit eingeschränkt wird, weil es irgendein übergeordnetes Ziel gibt. Und die Bewahrung unserer Demokratie, unserer freiheitlichen Demokratie, aber auch der Zusammenhalt in der Gesellschaft scheint mir ein übergeordnetes Ziel zu sein, das diesen Eingriff rechtfertigt. Dass junge Leute heute belastet sind, dass Corona eine große Rolle gespielt hat, das sehe ich. Aber ich denke, dass man diese Dinge anders lösen müsste und damit umgehen müsste, als zu sagen, wir verschonen euch kürzlich vor allen Zumutungen. Das halte ich für den falschen Weg.
Gefragt nach einem verpflichtenden sozialen Jahr für alle, sagt der evangelische Militärpfarrer, er würde eine allgemeine Dienstpflicht freigeben und sagen,
ihr könnt euch aussuchen, ob ihr einen sozialen Dienst macht, ob ihr einen ökologischen Dienst macht oder ob ihr Wehrdienst macht. Übrigens sehen das Soldaten ganz genauso. Als ich vor 45 Jahren Zivildienst gemacht habe, da wurde ich noch als Drückeberger bezeichnet von weiten Teilen der Gesellschaft oder Leute wie ich, also Zivildienstleistende und in der Bundeswehr sowieso. Das hat sich völlig verändert. Ich habe das Thema verschiedentlich im Unterricht mit Soldaten angesprochen in letzter Zeit. Die sagen heute ganz klar, ganz überwiegend, wir brauchen beides. Wir brauchen mehr Soldaten und wir brauchen auch wieder Zivildienstleistende.
Das Jesuswort, wenn einer dich auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin, ließe sich auch so interpretieren, dass Gewalt die absolute Ultima Ratio sein muss, das letzte Mittel.
Ohnehin sagt der christliche Friedensethik in ihrer überwiegenden Mehrheit nicht, wir müssen einen Radikalpazifismus an den Tag legen, sondern als letztmögliches Mittel, also als Ultima Ratio, ist zum Schutz legitimer Ziele der Einsatz von Gewalt, ausdrücklich auch militärischer Gewalt, legitim. Dass es dann wirklich eben auch der letztmögliche Fall sein sollte, das ist sicherzustellen. Aber ich sehe auch nicht, dass das unabhängig von dem christlichen Hintergrund irgendein Ethiker, irgendjemand in der Friedensdiskussion und in der sicherheitspolitischen Diskussion anders sehen würde.
Sagt der evangelische Militärpfarrer Karl-Martin Unrath. Und damit endete Religion und Welt für heute. Am Mikrofon war Matthias Alexander Schmidt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag.